Radio 1.
Ja, auch schöne Musik, habe ich gerade festgestellt. Wir waren gleich schon wieder im Gespräch, weil wir haben das nächste Thema und das Thema ist abendfüllend und wir könnten den ganzen Abend mit diesem Thema füllen. Aber der Reihe nach. Es geht um ein Thema, das zurzeit unter anderem das Berliner Landgericht zum Beispiel beschäftigt. Dort findet gerade der Prozess gegen Arafat Abu-Chaka statt, dem Freiheitsberaubung, versuchte räuberische Erpressung, untreue Nötigung und gefährliche Körperverletzung vorgeworfen werden. Abu-Chaka ist der Chef einer der kriminellen arabischstämmigen Großfamilien, die ihr Geld mit organisierten Verbrechen verdienen und sich untereinander einen erbitterten Machtkampf liefern und auch einen erbitterten Kampf mit dem Staat, den sie immer noch gewinnen offensichtlich. Der Staat versucht, dem beizukommen, aber mit welchem Erfolg? Die Macht der Clans, so heißt ein Buch von Thomas Heise und Klaas Meyer-Heuer, die das Thema seit vielen, vielen Jahren verfolgen und dokumentieren. Und darüber sprechen wir jetzt mit einem der beiden Autoren, nämlich Klaas Meyer-Heuer. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind.
Schönen guten Abend.
Extra aus Hamburg gekommen.
Sehr
ehrt, sehr schön. Vielleicht fangen wir erstmal an, wie fing das eigentlich mit der Beschäftigung mit dem Thema überhaupt an für Sie beide? Das liegt ja jetzt schon doch etliche Jahre zurück.
Also für mich fing das Thema 2009 an, da haben wir uns gerade diesem Phänomen Bushido genähert, also Bushido war damals sehr weit oben, kann man sagen, der war praktisch auf dem Höhepunkt seiner Popularität, hat ja auch damals den Integrationsbambi bekommen, es gab einen Film über sein Leben, Konstantin-Film, also Bernd Eichinger hat sein Leben verfilmt. Und wir wussten aber schon, dass da so ein Clan im Hintergrund ist, dass da die Abu-Chakas mehr oder weniger die Fäden ziehen, und deswegen haben wir uns dann sehr konzentriert mal um Bushido gekümmert, haben mal geguckt, was steckt da so für eine Familie dahinter, was machen die Brüder von Arafat noch so. Damals gab es auch Ermittlungen gegen einen anderen Bruder wegen Prostitution, und dann gab es noch diesen Prozess wegen des Pokerraubes, der 2010 passiert, und so sind wir dann nach und nach in die Ermittlungen rein, also in diese Recherchen reingerutscht. Mein Kollege Thomas Heise, der ist schon länger dran, der hat schon 2003 sich um Mahmoud Al-Zayn gekümmert, das war damals der El-Präsident und hat schon damals einen Film gemacht, damals war ich noch in der Journalistenschule, also da habe ich nicht mitgemacht.
Er hat sie infiziert und damit reingezogen.
Genau.
In die ganze Geschichte. Diese Geschichte zum Beispiel mit Mahmoud Al-Zayn, der ist ja, wo ist der zu Hause? Der ist im Ruhrgebiet, oder?
Nee, der lebt jetzt im Ruhrgebiet, in Duisburg,
ja.
Hat aber früher seine Fäden in Berlin gezogen, ja. Und hat auch, glaube ich, immer noch so viel Macht, dass er in Berlin auch noch viele Sachen klärt und immer noch hier präsent ist. Bei einer großen Beerdigung vor 2 Jahren ist er natürlich da gewesen und hat die Entourage der Al-Zayns angeführt. Also er ist letztlich immer noch eine der ganz großen Figuren im Al-Zayn-Clan.
Ja, diese Familienclans, also die Abu-Chakas oder Al-Zayns, die gibt es ja schon sehr lange in Deutschland, also seit den 80er Jahren im Prinzip.
Ja, oder? Die Abu-Chakas sind schon Mitte der 70er Jahre gekommen und dann durch den Libanon-Krieg sind nach und nach viele Familien sozusagen eingewandert nach Deutschland, damals über die DDR eingewandert, das war relativ einfach, die konnten sozusagen mit einem Visum nach Ost-Berlin kommen und dann sind sie einfach über die Grenze marschiert, der Osten hat sie sozusagen einfach rüberlaufen lassen, und West-Berlin hat ja damals nicht kontrolliert. Also wer aus dem Osten kam, ist eingereist nach West-Berlin und dann waren sie da.
Und dann waren sie da und haben im Prinzip das begründet, was man heute eine Parallelgesellschaft nennt.
Absolut.
Wie war das möglich? Also wie konnten sie sich tatsächlich Integration hatten sie offenbar auch nicht wirklich Interesse dran, aber sich so in sich selbst einen eigenen Staat schaffen, dass das ja gar nicht mehr zu fassen ist eigentlich?
Also da muss man sehr tief auch in diese Kultur dieser Großfamilien gehen. Die kommen ursprünglich aus dem Südosten der Türkei, haben da schon eine Parallelgesellschaft gebildet. Also sie sind eine arabisch sprechende Minderheit aus dem Südosten der Türkei, haben da schon parallele Strukturen gebildet. Dann sind sie sozusagen in den Libanon gegangen. Da sind sie auch für sich geblieben und diese Clanstrukturen haben sie nach Deutschland mitgebracht. Und das ist auch ganz kennzeichnend für diese Familien, dass sie vor allen Dingen untereinander heiraten, in der Familie. In der Regel heiratet ein Cousin eine Cousine und es geht letztendlich darum, dass der Clan immer größer wird. Das Individuum zählt auch nichts in solchen Familien. Es geht letztendlich immer darum, dass der Clan wächst und dass die Macht der Großfamilie immer größer wird.
Mhm. Und kann man diese Strukturen, wie Sie sie beschreiben, eigentlich mit denen der Mafia irgendwie vergleichen? Also die es ja schon sehr viel länger gibt. Haben die möglicherweise auch von der Mafia gelernt oder wie?
Da gibt es definitiv Parallelen. Das sind abgeschottete Strukturen, ganz klandestin. Allerdings in solche arabischen Großfamilien wird man qua Geburt sozusagen reingeboren. Ja. Da ist man sozusagen drin, sozusagen mit dem ersten Atemzug, den man macht. Das ist ja bei der Mafia anders. Da gibt's ja einen Ritus, da wird man ja aufgenommen, da wird erstmal geguckt, ob man dazugehören kann und sozusagen. Und das gibt's bei diesen arabischen Familien aber nicht.
Mhm. Nun haben Sie für dieses Buch und für die, es gibt ja zum Beispiel auch eine große Dokumentarfilm über die Clans, also sie heißt auch Die Macht der Clans, bei Spiegel TV lief der. Mussten Sie unglaublich viel recherchieren auch. Und so hunderte von Aktenordnern haben Sie studiert durchgearbeitet. Aber das allein reicht ja nicht, um da wirklich auch zu verstehen, wie das funktioniert, oder? Also dieses Aktenstudium.
Also in den Akten steht schon sehr, sehr viel drin. Ja. Also da kann man schon sehr, sehr viel rausziehen, weil natürlich da sind auch abgehörte Telefonate dabei, da sind Befragungen dabei, da steckt schon sehr viel drin, da sind Finanzströme sind da drin, da kann man schon sehr, sehr viel rausziehen. Das Buch besteht, würde ich sagen, zu 80% aus Akten. Aber natürlich erleben wir diese Menschen ja vor Gericht, wir haben uns auch mit denen getroffen teilweise. Also wir haben schon einen relativ guten Überblick, wie die so ticken, wie die so drauf sind. Aber natürlich haben wir auch Lücken. Also beispielsweise, was die Frauen anbelangt, das ist so ein großes Dunkelfeld, da wissen wir noch relativ wenig drüber. Und da würden wir einfach gerne noch mehr drüber berichten, weil die Frauen sind neben überfallenen Menschen wirklich die wirklichen Opfer dieser Familien, würde ich sagen. Also es ist ganz schlimm, wenn man mal einen Einblick bekommt, aber leider ist unser Einblick noch sehr spärlich.
Ja, also dafür, dass der so spärlich ist, erfährt man unglaublich viel in diesem Buch. Also es ist ja wirklich, jede Seite liest sich wirklich wie ein Krimi, abgesehen davon, dass es sehr interessant ist. Es ist wirklich auch fesselnd geschrieben. Diese Strukturen, die Sie beschreiben, ist auch zu lesen, das geht bis in die Grundschulen, also bis in die dritte, vierte Generation jetzt auch. Ich habe irgendwie auch gehört, dass schon die dritte Generation sehr viel brutaler und gewalttätiger ist als die Väter und Großväter. Stimmt das? Also dass da im Prinzip sich die, also auf sehr viel brutalere Weise auch rangezogen wird, die nächste Generation schon.
Also man, diese Familien leben vor allem davon, von ihrer Größe. Mhm. Und sie wachsen sehr stark. Also 10, 12, 14 Kinder sind in diesen Familien nichts Ungewöhnliches. Und die haben natürlich, auch wenn sie in die Schule kommen, beispielsweise schon das Gefühl, ich habe viele Brüder, ich habe viele Cousins und ich kann damit auch andere Kinder beispielsweise einschüchtern. Und das machen sie auch. Und sie verbreiten oft ein Klima der Angst. Egal, wo sie auftreten, ob sie in der Schule auftreten, ob sie im Sportverein auftreten, ob sie auf der Straße auftreten. Und das machen sie. Mhm. Genau. Ich glaube, die erste Generation hat noch die Kriegserfahrung mitgebracht aus dem Libanon. Die haben auch sehr viel Gewalt schon in den 90er Jahren ausgeübt. Es gab damals viele Schießereien auch zwischen den Clans. Es gab auch damals Tote, so Anfang der 90er. Ich glaube, dieses Phänomen ist zum Glück ein bisschen nicht mehr vorhanden. Also, dass sie sich jetzt gegenseitig umbringen, ist in der letzten Zeit eher weniger passiert. Deswegen würde ich nicht sagen, dass die neue Generation noch gewalttätiger sind als ihre Väter oder ihre Großväter. Also, aber doch, sie verbreiten immer noch sehr viel Angst und Schrecken in der Gesellschaft. Schießereien sind zum Glück aber nicht mehr in der Tat.
Okay, diese Angst und Schrecken, den sie in der Gesellschaft verbreiten, setzt den Staat offenbar nicht so unter Druck oder warum auch immer, dass er wirklich handelt oder handlungsfähig ist oder wie auch immer. Wir werden gleich noch ein bisschen darüber reden, was da eigentlich los ist und was da möglicherweise sich jetzt auch gerade ändert. Aber zwischendurch spielen wir eine Musik und dann reden wir weiter mit Klaas Meyerheuer über die Macht der Clans. Klaas Meyerheuer ist bei uns. Gemeinsam mit Thomas Heise beschäftigt er sich schon lange mit arabischen Großfamilien und ihren kriminellen Imperien. Jetzt gibt es auch das Buch dazu, Die Macht der Clans heißt es. Und Klaas Meyerheuer ist bei uns, wie gesagt. Über die Strukturen der Clans haben wir schon ein bisschen gesprochen, auch über ihre Recherchen. Neben dem Studium der Polizei- und Ermittlungsakten haben Sie, das haben Sie auch schon angedeutet, auch mit Leuten aus dem inneren Kreis der Clans gesprochen. Wie kann man sich das vorstellen? Also ist denen wirklich auch, sind die da so offenherzig und erzählen alles, was sie wissen wollen? Doch sicher nicht,
oder? Kann ich schwer beurteilen, aber die haben schon sehr offen gesprochen, jetzt beispielsweise für unsere aktuelle Dokumentation. Also wenn ich mal ein Beispiel geben kann, wir haben jetzt beispielsweise über Frauen gesprochen und über Ehebruch und solche Geschichten. Und da haben die uns doch sehr deutlich zu verstehen gegeben, dass es eine ganz eigene Welt ist, in der sie leben. Beispielsweise würden sie ihre Tochter oder ihre Frau töten, falls die sozusagen sich nicht clankonform verhält. Also wenn die Frau fremdgehen würde, dann hätten sie laut ihrer Aussage kein Problem damit, ihre Frau zu töten, weil es in ihrer Welt eine dermaßen Ehrverletzung ist, dass das so schlimm ist für diese Männer, dass sie dann sozusagen handeln müssen. In ihrer Welt sind sie dann ehrlos und damit sind sie praktisch ausgestoßen. Sie könnten sich in keinem Café mehr blicken lassen. Sie könnten sich auf der Straße nicht mehr blicken lassen. Und das ist für sie so schlimm, dass sie zum Äußersten greifen würden.
Das ist unglaublich. Ne? Ich habe irgendeine Szene, ich weiß nicht, ob es in ihrer Dokumentation war, wo wirklich derjenige dann auch sagt, auf welche Weise er seine Frau hinrichten würde, ja, töten würde. Das ist wirklich erschütternd und zutiefst verstörend, ja. Aber dennoch gibt es ja vermutlich, werden ja nicht alle ihre Geheimnisse preisgeben. Also woher das Geld kommt und wohin es denn so fließt, dass sie sich erpressen und durch Nötigung und durch, was weiß ich, Erpressung und so weiter, oder? Das werden sie sich
über ihre eigenen Straftaten sprechen sie nicht so gern, logischerweise.
Logischerweise.
Aber sie sprechen manchmal sehr gerne über die Straftaten, von denen sie erfahren haben, von anderen Leuten sozusagen. Ja. Man darf sich diese Großfamilien auch nicht so als homogene Masse vorstellen, die alle ganz eng zusammenhalten sozusagen. Die eine Familie spricht manchmal sehr schlecht über die andere Familie. Und dann, wenn man mit einem aus einem bestimmten Clan spricht, dann lästert der sehr gerne über den anderen Clan und sagt, das sind die Ehrenlosen sozusagen. Und deswegen kriegt man schon ganz gute Informationen über Leute, weil halt es aus dieser Szene immer mal wieder Leute gibt, die sprechen.
Ja. Nun kommen wir mal zu der Arbeit der Polizei bzw. des Staates. Also Sie haben 2019 bereits eine Spiegel-Titelgeschichte dazu gemacht. Die war sehr erfolgreich, also Spitzenauflage. Sie beklagen im Vorwort, dass sich die politische Resonanz in Grenzen hielte. Warum? Was ist da los? Warum ist man da so verhalten?
Ja, ist natürlich ein schwieriges Thema, weil man natürlich ganz explizit eine Ethnie sozusagen sich rauspickt, beziehungsweise konkret eine Kultur mehr oder weniger nicht schlecht macht, aber kritisiert und man ganz klar sagt, in dieser Kultur passiert das und das. Und das ist schwierig für Politiker zu sagen, eine ganze Kultur ist falsch oder eine ganze Kultur macht Probleme und deswegen war der politische Wille lange Zeit nicht so da, gegen diese Strukturen vorzugehen. Und teilweise ist er bis heute nicht da. Es gibt immer noch Leute, die leugnen das. Die sagen, das gibt es nicht. Das ist wissenschaftlich überhaupt nicht bewiesen. Kann man statistisch nicht belegen. Und dementsprechend fehlt in einigen Teilen bis heute der politische Wille.
Naja, klar. Ich meine, wenn man jetzt so ein Buch liest, ne, die Macht der Clans, und man weiß, es gibt Großfamilien, arabische Großfamilien mit unglaublich vielen Mitgliedern. Also man kann ja die Stammbäume auch quasi nachverfolgen und so. Das macht natürlich auch einen großen Eindruck, aber es ist sicher nicht die Mehrheit der Bevölkerung. Und das ist wahrscheinlich das, wo Sie Ressentiments befürchten oder irgendwie, also nicht Sie, sondern die Politik, dass wir sagen, verallgemeinert oder pauschalisiert.
Ja, davon gehe ich aus, dass wahrscheinlich Menschen einfach Angst haben, da zu verallgemeinern, zu pauschalisieren, ganze Bevölkerungsgruppen sozusagen zu stigmatisieren. Und natürlich haben Leute aus diesen Clans mit bestimmten Nachnamen, die nicht kriminell sind, auch Probleme. Also natürlich trägt unser Buch auch dazu bei, dass möglicherweise Leute stigmatisiert werden. Das ist uns auch bewusst. Aber es führt einfach keinen Weg dran vorbei. Man sollte natürlich Rossenreiter nennen. Und wir nennen natürlich auch ganz bewusst die Namen dieser Familien, damit auch klar wird, was da letztendlich in unserer Gesellschaft passiert. Natürlich leiden Menschen darunter, die nicht kriminell sind und die den gleichen Nachnamen haben. Ja, das ist uns bewusst leider.
Ja, aber dennoch ist ja, sieht es so aus, nach dem, was Sie schildern und auch den Eindruck, den man hat, dass der Staat bzw. die Polizei da sehr verhalten ist, also in der Reaktion auf wirklich kriminelle Machenschaften dieser Familien, oder? Also das eine hat doch mit dem anderen wahrscheinlich nicht so viel zu tun, oder doch?
Sagen wir es mal so, die Polizei wusste schon sehr früh, schon Mitte der 90er, was da passiert. Und die hat auch schon sehr früh Maßnahmen ergriffen. Es gab beispielsweise bei der Berliner Polizei eine Ermittlungsgruppe Araber, die sich explizit um Kriminalität dieser Familien gekümmert hat. Aber die haben dann Vorschläge gemacht, beispielsweise, dass man diese Leute noch abschiebt. Aber der politische Wille dazu war nicht da. Und die Polizei kann ja von sich aus nicht abschieben. Dazu gehört eine Ausländerbehörde, dazu gehören mehrere Protagonisten. Und da hat dann die Politik einfach nicht mitgezogen. Das Motto war integrieren, statt abschieben.
Ja.
Und wenn die Integration nicht funktioniert, dann stimmen die Angebote nicht, so ja. ungefähr. So war das Aha. Motto.
Weil das wäre ja eigentlich ein Druckmittel, mit dem man die Leute, die es wirklich betrifft, die kriminellen Leute, ja wirklich unter Druck setzen könnte. Also wir schieben euch ab, das ist das Letzte, was sie wollen. Ne? Also das
diese Maßnahmen werden mittlerweile ergriffen. Die Polizei und auch die Behörden haben sich explizit Leute rausgeguckt, die sie gerne abschieben würden, weil sie so kriminell sind. Und sie wissen ganz genau, wenn sie sozusagen die Köpfe abschieben, das wird dann auch eine extreme Wirkung haben. Davor haben die Leute nicht wirklich Angst. Aber abschieben ist auch nicht so einfach. Mhm. Also wenn es keinen Staat gibt, der diese Leute aufnehmen will und viele von diesen Menschen haben keine Pässe, dann ist es ganz schön schwierig, jemanden, wie in Anführungsstrichen salopp formuliert, loszuwerden. Wenn kein Staat sie aufnehmen will, ist man mit seinem Latein ganz schnell am Ende als Behörde.
Wie ist das für Sie? Also Sie, die Sie nun als Journalisten dieses Thema schon ganz lange beschäftigen, die wirklich eingestiegen sind, also mit Leuten reden, die Inner Circle kennen. Ist das mitunter für Sie auch brenzlig? Also wo Sie sagen, wir müssen uns jetzt in Acht nehmen, weil sonst kommen wir ins Visier dieser Leute und denen wir vielleicht dann auch nicht mehr so genehm sind? Also so wie man es so in solchen Gangsterfilmen, Mafiösen, da sind die Aufdecker und die sind dann natürlich ganz schnell Mode.
Also uns ist durchaus bewusst, dass wir da ein gewisses Risiko gehen. Wir würden auch bestimmte Sachen nicht machen. Also ich würde mich jetzt nicht in Neukölln an bestimmten Orten nachts irgendwie mit jemandem treffen, den ich nicht kenne oder so. Wir ergreifen da schon dann Vorsichtsmaßnahmen. Wir sprechen übrigens auch nicht so gern über Gefährdungsbelagen. Aber uns ist bewusst, dass wir durchaus ein Risiko, dass unser Job risikobehaftet ist und dass wir durchaus auch aufpassen müssen. Ja, das ist so. Klar.
Jetzt gibt es ja inzwischen auch die Unterhaltungsindustrie, die sich sehr, also nicht nur die Rapper, alias Bushido, ne, also der aus diesen Ecke kommt, sondern es gibt Serien, ne? Vier Blocks zum Beispiel oder Skylines, also die auch sich mit diesem Thema auseinandersetzen. Stimmt es, dass Vier Blocks tatsächlich auch durch ihre Arbeit inspiriert war und möglicherweise auch bei ihnen recherchiert hat, um die Drehbücher, also die Serienmacher zu schreiben?
Ja, das stimmt. Das wäre jetzt besser eine Frage an meinen Kollegen Thomas Heise, der heute leider nicht da sein kann, weil er krank ist. Der hat mit dem Regisseur von Four Blocks gesprochen und Four Blocks hatte mal einen Film über Mahmud Al-Zayn gesehen und das war sozusagen Vorlage für diese Serie. Die haben sich sozusagen von diesem Film inspiriert.
Und haben Sie die gesehen, die Serie?
Four Blocks habe ich gesehen.
Ja, und ist das die Art und Weise, wie es erzählt wird, auch das, was Sie erlebt haben? Sie kommen ja nicht aus dem Inner Circle, aber zumindest können Sie sagen, ja, die sind schon ziemlich nah dran an den Strukturen und wie das erzählt wird dorthin.
Ich bin etwas zwiegespalten, da gibt es auch einen gewissen Dissens zwischen mir und Thomas Heise, meinem Kollegen. Die Sprache und der Gestus und der Habitus sind schon sehr gut gezeichnet. Allerdings habe ich beispielsweise ein Problem damit, wie ein gewisses Frauenbild transportiert wird bei Four Blocks. Bei Four Blocks gibt es ja eine Frau, die sehr gut integriert ist, die arbeitet, die ihren Mann auf Augenhöhe berät. Und ehrlich gesagt haben wir solche Frauen im Clan noch nicht gefunden oder in den Clans, die wir so kennen. Also da spielen Frauen eigentlich eine ganz andere Rolle.
Okay, dann sind die Vierblocks-Frauen oder Vorblocks-Frauen doch emanzipierter als die in der Gegenwart. Das wäre tatsächlich noch ein interessantes Thema und offenbar ist es ja auch ein Thema, mit dem Sie sich noch auseinandersetzen wollen. Das heißt, das Buch ist da, aber Ihre Arbeit hört nicht auf, oder?
Nein, unsere Arbeit hört nicht auf, definitiv nicht.
Okay, dann sind wir froh darüber. Wie gesagt, das Buch ist unglaublich interessant, faszinierend, auch auf eine dunkle Weise faszinierend, weil man hält es nicht für möglich, was da alles passiert in diesen Kreisen. Die Macht der Clans, Untertitel Arabische Großfamilien und ihre kriminellen Imperien von Thomas Heise, dem wir gute Besserung wünschen, und Klaas Meyer-Heuer, der extra aus Hamburg gekommen ist. Vielen Dank, dass Sie da waren. Erschienen ist es in der Deutschen Verlagsanstalt beziehungsweise dem Spiegel Buchverlag. Dankeschön, dass Sie da waren und weitermachen.
Vielen Dank.
Tschüss.
Tschüss.